Ein Dutzend afrikanischer Staaten und eine Reihe von Pazifikinseln haben eins gemeinsam. Sie waren einmal deutsche Kolonien. In manchen gab es Aufstände, die von den Besatzern blutig niedergeschlagen wurden. Kritisch aufgearbeitet wurde die deutsche Kolonialgeschichte bislang kaum. Am Freitag war das Thema im Bundestag. Alle Oppositionsparteien hatten Anträge gestellt. Sie wurden zwar erst einmal abgelehnt, doch die Diskussion hat Fahrt aufgenommen. Die Grünen wollen mehr Bildung, die deutsche Kolonialgeschichte kritisch beleuchtet. Die FDP will mehr Forschung zur Herkunft von Kulturgütern. Die Linke pocht darauf, dass Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen verpflichtet werden, ihre Kolonialgeschichte aufzuarbeiten. Und die AfD will, dass den Herkunftsländern die Kulturgüter nur in Ausnahmefällen zurückgegeben werden dürfen. Ina Kerner ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Koblenz-Landau und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Kolonialismus und seinen Spätfolgen. Frau Kerner, welche der vielen Forderungen überzeugt Sie denn am meisten?
Im Grunde überzeugen mich die Antworten von Grünen, FDP und Linken. Der Unterschied ist, dass das, was die FDP fordert, letztlich schon gemacht wird unter dem Label Provenienzforschung. Da kann und sollte durchaus noch mehr passieren und es wäre auch sinnvoll, dass Personen aus den Ländern, aus denen die Güter kommen, damit einbezogen werden und dass das auch finanziert wird. Eine Aufarbeitung der eigenen Geschichte, der eigenen Kolonialgeschichte, wie die Linke das fordert, halte ich für eminent wichtig. Das passiert auch bisher nicht wirklich und vermehrte Bildung ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Forderung.
Wie erklären Sie sich aber, dass es im Bundestag immer noch keine Mehrheit für ein Gesetz gibt, das regelt, wie mit dem kolonialen Erbe in Deutschland umgegangen werden soll?
Ich denke, das liegt daran, dass es gesamtgesellschaftlich in Deutschland kaum ein Bewusstsein davon gibt, wie schlimm der Kolonialismus eigentlich war. Und dass überhaupt in Deutschland eine Aufarbeitung, eine kritische Aufarbeitung und eine Auseinandersetzung mit den Effekten des Kolonialismus, auch den Spätfolgen und den Verantwortungen erst im Ansatz stattfindet. Man kann nur hoffen, dass das in Zukunft Fahrt aufnimmt.
Sie haben gerade Verantwortung ganz bewusst, glaube ich, gewählt, den Begriff. Es geht ja oft bei dem Thema Kolonialismus um Schuld, um Verantwortung, um Gerechtigkeit. Was müsste die Politik aus Ihrer Sicht als erstes unternehmen, um mehr Verantwortung für die deutsche Kolonialgeschichte zu übernehmen?
Es gibt beispielsweise von der bildungspolitischen Seite Dinge, die getan werden könnten. In der Bildungspolitik, denke ich, sollte sehr darauf gedrängt werden, dass das Thema in den Schulbüchern angemessen vorkommt. Die Frage von Reparationen würde dann eher andere Politikfelder betreffen. Das ist ja auch eine Frage, die gesellschaftlich diskutiert wird langsam. Und die ganze Kulturpolitik, unter anderem bezogen auf die Museen, wäre ein drittes Feld.
Schauen wir mal auf die Museen. Der Deutsche Museumsbund hat diese Woche ja einen Leitfaden zum Umgang mit Kulturgütern aus ehemaligen Kolonialgebieten veröffentlicht. Und darin wird betont, dass es den Herkunftsländern oft gar nicht um die Rückgabe der Kulturgüter gehe, sondern vielmehr um Klarheit darüber, wo eigentlich was in den Depots rumliegt und um ein mögliches Zusammenarbeiten und das dann auf Augenhöhe. Ab und an kommt es aber zu Rückgabeforderungen. Ein bekanntes Beispiel, der Kopf der Nofretete aus Ägypten. Sollte man Rückgabeforderungen immer nachkommen, Frau Kerner?
Bei menschlichen Überresten, also bei Schädeln und Gebeinen, denke ich ja. Denn man muss sich nur überlegen, wie es wäre, wenn es die eigenen Angehörigen treffen würde, wenn die eigenen Angehörigen beispielsweise umgebracht worden wären und man nicht mal mehr richtig trauern könnte, weil die Gebeine mitgenommen worden wären. Bei anderen Objekten, die ja dann in Deutschland sehr oft in ethnologischen Museen oder in Museumsdepots liegen, ist die Sache vielleicht etwas komplizierter. Dennoch würde ich sagen, dass letztlich die Rückgabeforderungen legitim sind, denn sie kommen immerhin aus den Kontexten, aus denen sehr oft die Objekte gestohlen wurden, in manchen Fällen gekauft. Aber diese Kaufverhältnisse sind ja auch nicht immer unbedingt welche einer easygoing Shopping-Situation gewesen. Also sehr oft waren das Kaufprozesse, die durchaus auch mit Zwang verbunden waren, beziehungsweise Käufe in kolonialen Situationen und das waren keine Situationen der Gleichheit. Sehr oft ist es so, dass Dinge gefordert werden, die den Institutionen oder den Menschen, die etwas zurückfordern, wichtig sind. Und da würde ich sagen, sollte man durchaus zurückgeben, beziehungsweise wenn nicht, wäre die sozusagen Begründungslast eher auf der Seite jener, die behalten wollen und nicht auf der Seite jener, die etwas zurückbekommen möchten. Man kann sich überlegen, vielleicht mal, wie das wäre, wenn den BremerInnen und Bremern die Stadtmusikantenstatue geklaut würde. Vielleicht hilft das, ein Gefühl dafür zu bekommen, was es bedeuten kann, wenn wichtige, auch öffentliche Objekte entwendet werden.
Jetzt halten ja Museen aber dagegen und geben oft zu bedenken, dass die Objekte nur noch dadurch erhalten sind, dass sie hier restauriert wurden und der illegale Erwerb oft gar nicht nachweisbar ist. Steckt da aber nicht doch irgendwie eine Angst dahinter, dass Museen wertvolle Schätze verlieren könnten?
Das ist sicher so. Die Frage wäre, wie schlimm das ist und wie viel gewonnen wäre dadurch, dass beispielsweise Museen in den Herkunftskontexten der Objekte diese Objekte bekommen und auch ausstellen können. Zumal man ja sehen muss, dass sehr, sehr viele Objekte in den ethnologischen Sammlungen in Deutschland gar nicht ausgestellt werden, sondern im Depot liegen. Und ein Großteil der materiellen Kulturgüter aus Afrika liegt außerhalb Afrikas in Museen und Sammlungen und Depots. Und es könnte für die Menschen vor Ort durchaus sinnvoll und wichtig sein, die Objekte der eigenen Vergangenheit durchaus auch vor Ort besichtigen zu können.
Blicken wir mal noch eins weiter. Koloniales Erbe ist ja nicht nur in Museen und in deren Depots zu sehen, sondern für manche Menschen ja tagtäglich spürbar aufgrund von Rassismus. Sind wir in Deutschland da besser, also im Sinne von sensibler geworden oder schlechter, Frau Kerner?
Das hängt davon ab im Vergleich zu wann und zu was. Ich glaube, dass es in den jüngsten Jahren einiges an kritischen Debatten zum deutschen Kolonialismus gegeben hat, bezogen auf einen gesamtgesellschaftlichen sinnvollen Umgang mit Rassismus, glaube ich, sind wir noch ganz am Anfang. Die Black Lives Matter-Bewegung gab es ja nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Die Morde von Hanau gab es, die haben sich vergangene Woche gejährt. Es gab verschiedenste rassistische Anschläge. Es gibt Rassismus in der Polizei. Ich glaube, eine kritische gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus, die beginnt hoffentlich gerade jetzt, die ist aber noch längst nicht abgeschlossen.
Das heißt, wir sind erst am Anfang der Aufarbeitung des kolonialen Erbes und von Rassismus, sagt Ina Kerner, Politikwissenschaftlerin und Professorin für Dynamiken der Globalisierung an der Universität Koblenz-Landau. Für ihr Buch Postkoloniale Theorien zur Einführung ist im Junius Verlag eine vierte Auflage geplant.